unserer Region.
NDR Info. Norddeutschland.
Aus Hamburg mit Anna-Lou Beckmann. Der Herbst der Entscheidungen steht an, so sagt es zumindest die FDP-Parteiführung. Doch die Zahlen, die zeigen weiter einen Abwärtstrend. Im Juni, da kam die FDP mit 5,2% bei der Europawahl noch glimpflich davon. Die Landtagswahlen im September in Sachsen, in Thüringen und auch in Brandenburg allerdings, die waren gelinde gesagt ernüchternd. Und im Moment, da liegt die FDP im ARD-Deutschland-Trend bei 3%. Keine gute Ausgangsposition ein Jahr vor der Bundestagswahl. In Hildesheim trifft sich heute und auch morgen die Jugend der Partei zum Bundeskongress. Meine Kollegin Nicole Ahles hat mit Nadine Zayer, der Vorsitzenden der Jungen Liberalen in Niedersachsen, gesprochen und sie gefragt, wie unzufrieden sind denn die jungen Liberalen mit ihrer eigenen Parteiführung?
Ja, ich würde nicht von einer Unzufriedenheit bei den jungen Liberalen sprechen, vor allem nicht in Niedersachsen. Wir sind in Niedersachsen ein sehr optimistischer Verband, der nicht nur die schlechten Seiten sieht, sondern vor allem optimistisch nach vorne guckt und sich fragt, wo gibt es eigentlich Bedarf, den wir hier noch ändern können und wie viel Spielraum haben wir noch in dieser Ampel, um gute und liberale Politik für Deutschland und für Niedersachsen zu machen. Und das ist das, was uns anheizt, die letzten Monate dieser Bundesregierung bis zum September noch so effizient und so produktiv wie möglich zu nutzen, sodass ich sagen würde, eine Unzufriedenheit im Allgemeinen gibt es nicht, nur einen starken Tatendrang.
Und welche Taten müssen denn jetzt folgen, damit es wieder einen Aufwärtstrend bei der FDP gibt?
Die Themen, die uns beschäftigen, die liegen auf der Hand und die ruft uns die Gesellschaft zu. Wir müssen darüber sprechen, wie wir in Niedersachsen und in Deutschland wieder ein Wirtschaftswachstum erzeugen können. Wir müssen über Migration sprechen. Wir müssen aber auch über einen generationengerechten Haushalt sprechen. Und dazu gehört für uns, für die jungen Liberalen, auch definitiv die Rentenpolitik dazu. Das heißt, wir haben drei Bereiche, mindestens zwei Bereiche, die vor uns liegen und wo wir sagen, da muss nicht nur ein Herbst der Entscheidung angekündigt werden, sondern da müssen jetzt Entscheidungen folgen.
Ein großes Thema ist ja, Sie haben es eben schon angesprochen, das Rentenpaket. Das wird ja in der Ampel seit langem verhandelt. Sollte es kommen, würden wohl die Rentenbeiträge steigen. Das ist ja für Sie eigentlich ein No-Go. Ihr Parteichef und Finanzminister Lindner, der hat aber schon zugestimmt.
Ja, also das ganze Thema Rente ist ein Thema, was, glaube ich, sehr, sehr komplex ist. Wir müssen uns jetzt als FDP und als Ampel auf 16 Jahre Stillstand reagieren und auf 16 Jahre, in denen viel zu wenig für die Rente getan worden ist, reagieren. Für uns ist klar, die Aktienrente muss kommen, sie muss stark ausgeweitet werden. Das Altersvorsorgedepot, was von den Lindner vorgeschlagen worden ist, ist längst überfällig. Ich glaube, es ist jetzt an der Hand, vor allem haushaltspolitisch Entscheidungen zu treffen, die sagen, wir priorisieren genau diese Themen, damit wir da verbessern können und damit wir da nochmal nachlegen können. Weil so wie das jetzt ist, kann es einfach nicht weitergehen. Und wenn Hubertus Heil mir sagt, die Rente sei sicher, möchte ich auch, dass er es mir erklärt, wie es garantiert sein kann, dass für meine Generation und für die nachfolgenden Generationen die Rente tatsächlich sicher ist.
Sie sagen, Sie blicken optimistisch in die Zukunft, aber was würden Sie sich konkret wünschen, was angefasst werden muss? Denn bislang funktioniert es ja nicht. Die FDP kommt ja nicht mit positiven Impulsen bei der Bevölkerung an, sonst wären die Zahlen ja andere.
Ja, ich glaube, es kommt nicht nur darauf an, dass die FDP mit positiven Impulsen in der Bevölkerung gut ankommt, sondern dass die FDP positive Impulse setzt, um die Lebensrealitäten der Menschen konkret zu verbessern. Und da stelle ich mir eine krasse Entbürokratisierung im gesamten wirtschaftlichen Bereich vor. Es kann nicht sein, dass Unternehmerinnen und Unternehmer, die verändern wollen, die machen wollen, an den Schreibtisch geklebt werden, damit sie Berichtspflichten von Ursula von der Leyen erfüllen. Es kann nicht sein, dass Deutschland als Hochsteuerland darüber nachdenkt, weiter Steuern erhöhen zu wollen, um ein völlig aufgeblähten Haushalt noch weiter aufzublähen. Das heißt, konkret kann ich mir zum Beispiel vorstellen zu sagen, wir gehen konkret an die Arbeitszeiten ran. Wir belohnen mehr Arbeit. Wir flexibilisieren das Renteneintrittsalter. Wir sprechen über die Kapitalertragssteuer. Wir sprechen über höhere Grundfreibeträge. Wir sprechen aber auch darüber, wie wir mit einer guten Migrationspolitik schlaue Köpfe nach Deutschland ziehen, die hier den demografischen Wandel bekämpfen können, die mit uns an Technologien und Innovationen arbeiten können, damit all diese Stärken, die Deutschland hat, weiter ausgebaut werden und unsere Schwächen ausgeglichen werden, mit sinnvoller, mit liberaler Politik. Dabei aber nicht zu vergessen, dass die FDP der kleinste Koalitionspartner in der Ampel ist und wir auch da nur beschränkten Spielraum haben.
Sagt Nadine Zayer, Vorsitzende der Jungen Liberalen in Niedersachsen, hier bei NDR Info. In Hannover läuft derzeit eine groß angelegte Suchaktion. Ein autistischer Junge wird vermisst und die Polizei, die versucht, den 10-Jährigen zu finden und bittet dabei auch die Bevölkerung um Hinweise. Was derzeit bekannt ist, das habe ich vor wenigen Minuten mit unserem Reporter in Niedersachsen in Hannover, Nils Christoph, besprochen. Und ich habe ihn gefragt, wann wurde der Junge das letzte Mal gesehen?
Ja, das war gestern Abend, also am Freitagabend, so 18.30 Uhr. Da hat es bei der Polizei geklingelt am Apparat der Vater des Jungen, der dann sagte, mein Sohn ist seit etwa einer halben Stunde verschwunden. Beide kommen gar nicht aus Hannover, sondern aus Berlin, sind zu Besuch hier in der Stadt. Und die wohnen oder wohnten in der Yorkstraße, das liegt im Stadtteil Oststadt, ganz dicht am großen Stadtwald hier in Hannover, der Eilenriede. Und da begann dann auch sogleich die Suche der Polizei.
Und wie gehen die Einsatzkräfte jetzt weiter vor?
Also die Suche startete gestern Abend und die Polizei hat unter anderem Spürhunde im Einsatz, Drohnen und natürlich auch Einsatzkräfte und auch den Hauptbahnhof hier in Hannover, den hatte man im Blick. Vor allem die Kollegen der Bundespolizei haben verstärkt die Augen offen gehalten, ob sie einen Jungen alleine mit einem Kuscheltier in der Hand sehen, weil es auch einfach sein kann, dass der Junge sich in den Zug gesetzt hat und zurück nach Berlin gefahren ist. Dort wartet auch eine Mama auf ihn, er hat also ein Zuhause da. Bislang hatte die Suche aber noch keinen Erfolg. Eine Sprecherin sagte mir, dass aber heute auf jeden Fall noch weitergemacht wird.
Vielleicht ja ganz interessant für all diejenigen, die in und um Hannover unterwegs sind. Wie sieht denn der 10-Jährige aus und wie sollte man sich verhalten, wenn man ihn sieht?
Der Junge hat kurze braune Haare, hatte gestern jedenfalls noch blaue Jeans an und ein blaues Shirt mit dem Schriftzug Outside. Zudem trägt er eine schwarz-weiß karierte Jacke und er hatte, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ein Kuscheltier in der Hand, ein helles. Daran kann man ihn ganz gut erkennen. Die Polizei sagt hier aber auch nochmal, weil viele vielleicht schnell dann diesen tragischen Vermisstenfall eines toten Jungen aus Bremervörde im Kopf haben, auch wenn bei beiden Autismus diagnostiziert wurde, gibt es hier keine besonderen Verhaltensweisen, wenn man diesen Jungen sieht. Also man kann ihn ansprechen oder am besten gleich die Polizei rufen. Die Polizei sagte mir, das ist ein ganz normaler Junge, der möglicherweise jetzt schon im Zug sitzen könnte auf dem Weg nach Hause.
In Hannover wird ein 10-jähriger autistischer Junge vermisst. Das waren Informationen von unserem Reporter in Hannover, Nils Christoph. Und die Telefonnummer der Polizei für Hinweise, die finden Sie online bei uns unter ndr.de. Seit Jahrzehnten liegt Munition aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Grund der Ostsee. Die Bomben, die Granaten und auch die Patronen, die verrotten und bringen so Gift in die Umwelt, also auch in den Lebensraum der Meeresbewohner. Über frischen Fisch, etwa aus der Lübecker Bucht, könnte das Gift am Ende auch bei uns auf dem Teller landen. Aktuell laufen erste Versuche, die Munition vor der Ostseeküste zu bergen. Doch auch das gestaltet sich schwierig, denn die Arbeiten selbst könnten weitere giftige Stoffe freisetzen. Ob eine Bergung überhaupt Sinn macht, untersuchen gerade Forschende auf einem Schiff in der Lübecker Bucht vor Neustadt. Unser Reporter Hauke von Hallern war mit an Bord.
Per Kran wird Kalle vom Forschungsschiff ins Wasser gelassen. Kalle nennen die Forschenden ein Sonar-Unterwasserfahrzeug. Es hat drei gelbe, torpedoförmige Schwimmkörper, Propeller und ist so groß wie ein Kleinwagen. Kalle wird gleich in einigen Metern Höhe über den Meeresboden schweben und ihn per Sonar kartieren. Vor einigen Wochen haben das die Wissenschaftler schon einmal gemacht, bevor die ersten Bergungsarbeiten von Munitionsresten gestartet sind. Jetzt, kurz nach der Bergung, wollen die Forschenden herausfinden, wie sich der Grund samt Munitionsresten verändert hat. Dazu der leitende Wissenschaftler Jens Greinert vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel.
Wenn ich jetzt die Munition anfasse, die muss ich ja mechanisch anfassen, die liegt da seit 80 Jahren. Die Metallhüllen sind zum Beispiel schon stark durchkorrodiert oder auch ganz weg. Kleine Munition kann ich eventuell mit so einem hydraulischen Greifer ganz kaputt machen. Und da ist halt die Gefahr, dass während der Räumung, während des Anfassens Schadstoffe freigesetzt werden. Und wir wollen wissen, in welchem Ausmaß passiert das.
Schadstoffe wie der Sprengstoff TNT könnten in der ohnehin schon stark belasteten Ostsee großen Schaden anrichten, so der Forscher.
Also die Gefahr ist halt, wenn ich diese sprengstofftypischen Verbindungen, TNT, Umbauprodukte, DNB, andere Benzolringe, wenn ich die in die Umwelt absetze, die sind toxisch, die sind karzinogen und mutagen. So. Das will man nicht essen und der Fisch wird halt krank von oder die Muschel wird halt krank von. Das möchte man vermeiden.
Um die Belastung durch die Bergung genauer zu erforschen, nimmt das Forscherteam auch Sedimentproben mit Würmern, Muscheln und kleinen Krebsen. Mit einer Greifschaufel werden sie von einem Wissenschaftler an Bord geholt.
Hier ist genau 0,1 Quadratmeter von Sediment von da unten. Erst waschen wir alles durch in 0,5 mm Siebe, sodass alle Viecher, die da leben, bleiben am Siebe. Und dann am Land im Labor gucken wir unter dem Mikroskop, bestimmen alle Arten, die drin leben, also Zahlen, messen die Biomasse und dann mit statistischer Analyse können wir sehen, ob die Munition hier beeinflusst die Ökosystem oder nicht.
Auch Wasserproben nehmen die Wissenschaftler und untersuchen sie auf Schadstoffe, ebenfalls einmal vor der Bergung und danach. Kalle ist nach einer Erkundungsfahrt inzwischen wieder an Bord. Das Sonargerät habe interessante Ergebnisse geliefert, erklärt Werkstudent Melf Stark-Johann.
Wir dachten, es wäre eine Ebene an Munitionskisten, also es liegt einfach nur auf dem Meeresboden die Munitionskisten, aber darunter liegen noch viel mehr scheinbar. Also die haben wir gar nicht gesehen, da ist Sediment drüber, das sieht man nicht, aber es ist scheinbar bis zu 3 Meter Munition übereinander gestapelt.
Mehr Munitionsreste als gedacht. Insgesamt gehen die Forschenden von 400 Munitionshaufen allein in der Lübecker Bucht aus mit 35 Tonnen verklappter Weltkriegsmunition. Nach einer ersten Sichtung von Kalles Karten vom Meeresboden geht der leitende Wissenschaftler Jens Greinert vom Geomar nicht davon aus, dass die Belastung durch die Munitionsbergung besonders stark steigt.
Was wir jetzt sehen, optisch sehen, ist auch nicht so, dass wir denken würden, oh Gott, jetzt ist alles kommt raus, überall liegt offene Munition, also offen meine ich, die Hüllen sind kaputt oder so, das sieht nicht so aus. Ich würde davon ausgehen, dass da jetzt keine große Belastung ist.
Diese These soll jetzt laut Greinert durch eine genauere Untersuchung der Sedimente und Wasserproben und einer weiteren Forschungsfahrt im Frühjahr bestätigt werden.
Hauke von Hallern über die Bergung von Weltkriegsmunition in der Ostsee. Blicken wir nun nach Mecklenburg-Vorpommern. Der Fund von 26 toten Robben an der Küste Rügens gibt weitere Rätsel auf. Die Untersuchungen der Tiere sind noch nicht abgeschlossen. Das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelschutz und Fischerei geht davon aus, dass die Tiere mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in einer Reuse verendet sind. Martina Radke mit den Einzelheiten.
5 Tiere wurden bei der Kontrolle einer Reuse bei Tiso gefunden. Sie lagen nahe der Reuse auf dem Grund der Ostsee und waren nach Einschätzung der Experten des Meeresmuseums erst kurz zuvor gestorben. Die Robbenexpertin Judith Denkinger hält es für wahrscheinlich, dass die Meeressäuger ertrunken sind und durch eine Barriere am Aufsteigen gehindert wurden. Das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei erklärte, dass bei der Untersuchung der Reuse keine Manipulationen festgestellt wurden. Die Ergebnisse der Gewebeuntersuchung werden frühestens Mitte kommender Woche erwartet. Eine Infektionskrankheit wie Vogelgrippe und Staupe können die Fachleute bereits ausschließen.
Soweit Eindrücke aus Norddeutschland hier bei NDR Info.